Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reden wir über Thüringen. Heute bin ich da, Elena Vogel. Ich bin Reporterin der Funke Mediengruppe. Und mit mir im Studio ist Christian Hürte, Spitzenkandidat der CDU in Thüringen. Und zusammen reden wir heute über die bevorstehende Bundestagswahl und Ihre politischen Schwerpunkte. Herzlich willkommen, Herr Hürte.
Vielen Dank, Frau Vogel.
Herr Hürte, Sie waren bereits früh politisch aktiv. Noch vor Ihrem Abitur, glaube ich, sind Sie der Jungen Union beigetreten.
Richtig.
Und zwei Jahre später dann der CDU.
Genau.
Woher kommt das politische Engagement?
Ich bin ja so ein typisches Kind der Friedlichen Revolution und Wiedervereinigung. 1989 war ich 13 Jahre alt, habe das sehr bewusst schon erlebt, was damals passiert ist. Meine Großeltern mütterlicherseits hatten einen Bauernhof 50 Meter vorm Zaun und Politik war immer ein Thema in meiner Familie und ich fand das spannend, sich dafür zu interessieren
und das zu verfolgen. Und warum die CDU?
Die CDU, also ich komme aus einem christlich geprägten Elternhaus, die Partei mit dem C war ohnehin nahestehend, aber Helmut Kohl war irgendwie auch der Kanzler der Einheit. Mein Großvater war Gründungsmitglied der CDU, was ich allerdings damals nicht wusste, das hat auch nicht erzählt. Aber das war einfach naheliegend.
Sie wussten das erst später, oder?
Erst nachdem ich selber Mitglied wurde, hat er das dann berichtet.
Nach Ihrem Abitur haben Sie Rechtswissenschaften studiert, in Jena.
Genau.
Und dann Ihre politische Karriere eigentlich auch vorangetrieben.
Genau, also ich habe in meinem Studium zunächst an einem Lehrstuhl gearbeitet, für öffentliches Recht und Steuerrecht und dann so die letzten zwei Jahre ungefähr im Studium im Thüringer Landtag für zwei Abgeordnete und das war eigentlich so der Punkt, wo ich erkannt habe, die kochen auch nur mit Wasser, das könnte ich mir auch selber vorstellen zu machen und dann habe ich das intensiv betrieben, mich darauf vorzubereiten, habe allerdings auch sehr professionell noch meine Ausbildung abgeschlossen, war anwaltlich tätig.
Fachanwalt für Steuerrecht.
Genau.
Und dann waren Sie relativ lang in der CDU Thüringen, oder aktiv, also im Landtag.
Im Thüringer Landtag habe ich für zwei Abgeordnete zwei Jahre lang gearbeitet. Ehrenamtlich bin ich seit ungefähr 30 Jahren politisch aktiv und habe sehr, sehr viel auch auf kommunaler Ebene gemacht, saß in kommunalen Räten, Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag sitze ich heute noch. Und dann habe ich 2005 zum ersten Mal für den Deutschen Bundestag kandidiert, was aber nicht funktioniert hat.
Erst seit 2008.
Genau.
Sitzen die dann.
2008 bin ich nachgerückt für einen Thüringer, der in Thüringen Kultusminister wurde.
Was sind Ihre Kernpunkte, Ihre Schwerpunkte im Bundestag? Setzen Sie sich ein?
Als ich zum ersten Mal in den Deutschen Bundestag nachgerückt bin, das war ja mitten in einer Legislatur, da konnte man sich auch nicht aussuchen, was man macht. Wahrscheinlich hätte ich, wenn ich das gekonnt hätte, mich irgendwie dem Wirtschaftsthemen oder dem Steuerrecht oder Ähnlichem gewidmet. Aber ich bin damals im Umweltausschuss gelandet und habe mich um Mobilitätsthemen gekümmert. Und das habe ich als so spannend empfunden, dass ich es nachher freiwillig weitergemacht habe. Dann war ich eine Weile im Haushaltsausschuss, auch für den Umweltetat zuständig, dann eine kurze Zeit stellvertretender Fraktionsvorsitzender für den Bereich Wirtschaft, Energie, Tourismus, Mittelstand, dann Staatssekretär für diesen Bereich. Und jetzt zurzeit kümmere ich wieder mich um die Themen Umwelt, Wirtschaft und Energie.
Eins haben Sie ausgespart, Sie waren auch Ostbeauftragter.
Genau, in der Zeit als parlamentarischer Staatssekretär war ich gleichzeitig Beauftragter der Bundesregierung für die neuen Bundesländer und Beauftragter für den Mittelstand.
Und als Ostbeauftragter mussten Sie eigentlich auch so den ersten größeren Rückschlag einstecken.
Genau.
Das war 2020.
Ja.
Sie haben Thomas Kemmerich zur Wahl damals gratuliert und daraufhin hat Angela Merkel gesagt, geht so nicht, bitte treten Sie zurück.
So ähnlich war das, genau.
Können Sie uns mal mitnehmen, was ist passiert?
Die meisten haben das heute nicht mehr so in Erinnerung, aber im Februar 2020 vor der Corona-Pandemie war die SPD in einer Phase, wo sie eigentlich den Ausstieg aus der Großen Koalition suchte. Damals sind die beiden Parteivorsitzenden Walter Borjans und Eskens gewählt worden mit Unterstützung von Kevin Kühnert, der die Ansage hatte, Nikolaus Kroko aus, also man suchte irgendwie die Große Koalition zu beenden und dann gab es die Causa Kemmerich in Thüringen. Ich habe ihm gratuliert und die SPD machte zur Bedingung für das Fortsetzen der Großen Koalition in Berlin, dass irgendwie ein Kopf rollt. Meiner war verfügbar.
Und wie blicken Sie heute darauf zurück?
Ach na, das ist nicht nett. Kann man sich Schöneres vorstellen. Und ich habe auch ehrlich gesagt damals ziemlich gehadert, habe sogar darüber nachgedacht, ob ich aus der Politik aussteige. Aber bin dann von vielen bedrängt worden, weiterzumachen. Bin ja sogar Vorsitzender der CDU in Thüringen geworden.
Als Wiedergutmachung?
Nö, weil man sagte, ich sei wichtig und ich könnte das und ich bin jemand, der die Partei auch irgendwie zusammenbinden kann. Das ist ja nachher auch gelungen. Wir haben quasi die Partei auch wieder konsolidiert nach einer sehr, sehr schwierigen Phase und nachher mit dem neuen Partei- und Fraktionsvorsitzenden auch natürlich zur Regierungsführung hier in Thüringen gebracht.
Kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Ostbeauftragter, auch eine Sache, die Sie sich vorstellen könnten?
Für die Zukunft.
Für die Zukunft?
Naja, ich selber habe ja als Ostbeauftragter der Kanzlerin damals vorgeschlagen, das Amt des Ostbeauftragten abzuschaffen.
Weil es den nicht braucht.
Weil durch dieses Amt geradezu zementiert wird, dass der Osten irgendwie schräg und besonders und hilfsbedürftig sei. Zur Wahrheit gehört aber, dass die ärmsten Regionen unseres Landes mittlerweile in den alten Bundesländern sind, in Nordrhein-Westfalen. Also die ärmste Gemeinde ist Gelsenkirchen, auch in Rheinland-Pfalz. Und die bessere Vertretung, würde ich sagen, unserer typischen ostdeutschen Interessen funktioniert durch die MPK Ost, die Ministerpräsidentenkonferenz Ost. Und ich würde sagen, unsere Forderung muss eher sein, einen Ressortminister aus den neuen Bundesländern zu haben, der robust unsere Interessen durchsetzen kann.
Das ist ein Ressortminister. Kann ich also ein Ostminister?
Nein, ein Minister, der ein ganz normales Fachressort führt, aber aus unserer Region kommt.
Dann könnte man doch jeden Minister irgendwie aus dem Osten dann.
Also ich. Genau.
Also quasi einfach, dass man eine Ostquote für Minister
hat? Nein. Nee.
Sie müssen mir das erklären, damit ich das verstehe.
Also es ist ja undenkbar, dass Nordrhein-Westfalen in einer Regierung nicht mit einem Minister vertreten wäre. Und genauso würde ich sagen, muss auch ein Vertreter aus den neuen Bundesländern.
Dann ist es ja doch eine Ostquote.
Nein, es ist ein angemessener Regionalproporz.
Ja, wie man das jetzt auch nennt.
Die Frage ist halt, wer ist auch Ossi? Das ist auch schwierig zu definieren. Nach mittlerweile 35 Jahren deutscher Einheit. Es gab mal einen Versuch, das zu definieren. Ich als Ostbeauftragte gehörte nicht dazu, weil nur die vor 1976 Geborenen dazu gelten sollten, weil aufgrund ihrer Sozialisation die Jüngeren wie ich keine richtigen Ossis seien. Was ist schon noch ein richtiger Ossi?
Also Sie identifizieren sich schon als Ost.
Die Leute aus den neuen Bundesländern haben doch eine eigene Geschichte und kulturelle Situation. Das muss man doch zur Kenntnis nehmen. Mhm. So wie es in Bayern eben auch besonders ist oder in Schleswig-Holstein.
Kommen wir zu ein paar zentralen Themen, die Thüringer auch bewegen. Thema Wirtschaft. Thüringens Unternehmer sind so pessimistisch wie seit Jahren nicht mehr, kann man eigentlich sagen. Was plant die CDU, damit die Thüringer Wirtschaft für die Zukunft gut aufgestellt ist?
Also es ist ja ein Phänomen, das wir in der ganzen Bundesrepublik haben. Wir sind die einzige große Volkswirtschaft, die jetzt ins dritte Jahr geht, ohne Wirtschaftswachstum, in Stagnation bzw. sogar in Rezession. Und ja, dafür gibt es ein paar externe Gründe. Corona, Ukraine-Krieg, Energiepreisschocks. Aber all diese Probleme haben unsere Nachbarn auch und befinden sich nicht mehr in Stagnation, sondern wieder in Wachstum. Und deswegen müssen wir die Wachstumskräfte wieder entfesseln mit einer vernünftigen, mit einer pragmatischen Energiepolitik. In der schlimmsten Energiekrise seit Jahrzehnten die letzten verbleibenden Kernkraftwerke abzuschalten, war aus unserer Sicht falsch. Wir müssen auch darauf achten, dass wir nicht aus Energieformen aussteigen, bevor wir nicht hinreichend andere zur Verfügung haben. Also bezahlbare Energie ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, nicht nur für die Verbraucher, auch für die Unternehmen. Vor allem in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, wo wir jetzt wirklich unter die Räder kommen.
Reicht das? Also ist Energiepolitik schon gut, aber reicht das, um quasi wieder Aufschwung in der Wirtschaft zu bekommen?
Nein, wir müssen auf jeden Fall einen Bürokratierückbau vornehmen. Das ist in allen Bereichen mittlerweile viel zu viel für die Wirtschaft, für die Bauern, auch für die Verbraucher. Ich bin von Beruf her Fachanwalt für Steuerrecht. Auch das deutsche Steuerrecht ist in einer Art und Weise mittlerweile kompliziert geworden, dass kaum noch jemand mit etwas komplexeren Verhältnissen mit gutem Gewissen seine Steuererklärung unterschreiben kann. Also auch da brauchen wir, glaube ich, deutliche Vereinfachungen, also Bürokratierückbau. Wir brauchen ein attraktives und gerechtes Sozialsystem. Deswegen sagen wir auch, das Bürgergeld in seiner heutigen Form muss weg. Wir brauchen eine Politik für Fleißige. Wer arbeitet, muss mehr haben als jemand, der nicht arbeitet. Auch das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und es muss natürlich auch steuerlich und was die Abgaben angeht, attraktiv sein. Deswegen wollen wir Überstunden zu einem gewissen Teil freistellen, wenn man 2.000 Euro mehr verdient. Wir wollen als Rentner, wir wollen Überstunden freistellen steuerlich. Und wir müssen auch, glaube ich, darauf achten, dass die Abgaben nicht in die Höhe gehen.
Steuersenkung ist sowieso so eine Sache, auf die die CDU jetzt setzt im Wahlkampf, auch um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Allgemein der Soli für Reiche soll weg, der Spitzensteuersatz erst für höhere Einkommen, Unternehmen sollen weniger Steuer zahlen, die Stromsteuer soll gestrichen werden. Wenn das realisiert wird, was die CDU vorhat, dann klafft ein Loch von fast 100 Milliarden Euro im Haushalt.
Das stimmt so nicht. Erstens ist es notwendig, dass wir Deutschland wieder auf einen Wachstumspfad zurückführen. Das wird automatisch dazu führen, dass unsere staatlichen Haushalte auch in den Sozialversicherungen, Rentenversicherungen, Krankenversicherungen, Pflegeversicherungen wieder vernünftig ausgestattet sind. Das wird dazu führen, dass die Kommunen, aber auch Land und Bund mehr Steuereinnahmen haben. Und wir werden diese Steuerreform selbstverständlich auch nicht in einem Schritt durchführen, sondern Jahr für Jahr einen Schritt weitergehen. Und wir haben mittlerweile die Situation, dass Steuern und Abgaben so erdrückend sind, selbst für viele Normalverdiener, dass es so wie aktuell nicht mehr bleiben kann.
Aber nochmal die Frage der Finanzierung. Können Sie die mir beantworten?
Also ja, wir brauchen Wirtschaftswachstum. So wie wir das jetzt machen, vernichten wir Wohlstand. Wir verlieren unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit. Wir müssen die Kräfte unserer Wirtschaft wieder freisetzen. Und wenn wir Wirtschaftswachstum haben, setzen wir auch mehr Einnahmen um.
Das wird dann reichen, um quasi 100 Milliarden Euro.
Wir wollen das Bürgergeld in seiner heutigen Form abschaffen. Also auch da gilt es, wir müssen Kräfte freisetzen.
Bleibt ja ein Minimum an Geld, was man den Leuten zahlen muss. Also sie können es ja nicht vollständig abschaffen.
Das wollen wir auch nicht, aber wir geben ja dreistellige Milliardenbeträge bisher für das Bürgergeld aus. Und es gibt relativ klare Untersuchungen, wenn wir 1% mehr Wirtschaftswachstum hätten, hätten wir schon 20 Milliarden Euro mehr zur Verfügung. Und da ich sagte, dass wir das nicht in einem Schritt machen wollen, sondern Jahr für Jahr, Step by Step, ist das durchaus realistisch.
Und wie lange brauchen Sie dann, bis das umgesetzt wird?
Die Idee ist, innerhalb einer Legislaturperiode, also in 4 Jahresschritten, immer voranzugehen.
Anderes großes Thema ist die Sicherheit der Bürger. Besonders im Zusammenhang mit einer Reihe von Gewalttaten in den vergangenen Monaten, jüngst das Attentat in Aschaffenburg. Die CDU will, was hat CDU-Chef Merz gesagt, Anträge zur Verschärfung der Migrationspolitik einbringen. Was sehen diese Anträge vor?
Also ich will vorab sagen, dass die wichtigste Aufgabe eines Staates überhaupt ist, Sicherheit zu gewährleisten. Das kommt vor allem anderen. Und das gilt bei der inneren, aber auch bei der äußeren Sicherheit. Und deswegen sagen wir, wir müssen die Staatsbürger in Deutschland schützen, in unseren deutschen Innenstädten, aber auch zum Beispiel, was das Thema irreguläre Migration angeht, an den deutschen Außengrenzen. Deswegen sagen wir, wir müssen dafür sorgen, dass wir wissen, wer in unser Land kommt, wer nicht identifizierbar ist, den lassen wir nicht einreisen. Wir werden dafür
vollständige Grenzkontrollen, ne?
Es wird Grenzkontrollen dafür notwendig geben, das heißt auch mit den notwendigen Zurückweisungen. Wir werden dafür sorgen, dass diejenigen, die hier nicht sein dürfen, auch das Land verlassen müssen, im Zweifel auch, indem sie in Abschiebehaft genommen werden. Dann können sie natürlich jederzeit raus, wenn sie freiwillig das Land verlassen. Aber wenn sie das nicht freiwillig tun, werden sie bis zur Ausweisung festgehalten in solchen extra Einrichtungen. Und wir werden auch und vor allem in Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn darauf drängen, dass die europäischen Außengrenzen effektiv geschützt werden. Dafür muss die Frontex, Europäische Grenzsicherungsbehörde, ertüchtigt werden. Das sind übrigens Punkte, die nicht neu sind seit letzter Woche, sondern das haben wir vor 2 Jahren in einem Papier beschlossen. Das heißt, Humanität und Ordnung haben wir uns mit der CSU auf eine gemeinsame Linie verständigt. Und ich glaube, das ist auch notwendig und das erwarten auch die Bürger in unserem Land.
Ist nicht neu. Ist das der richtige Schritt? Weil man kann sagen, 100%ige Sicherheit wird es nie geben. Man kann jetzt quasi, also für mich hört sich das ein bisschen so an wie Symbolpolitik. Jetzt ist was passiert, jetzt müssen wir härter durchgreifen, aber hätte man das auch verhindern können quasi?
Na, wie gesagt, das Papier haben wir vor 2 Jahren beschlossen und das ist seit 2 Jahren unsere politische Position. Dazu haben wir auch eine Reihe von Anträgen und Gesetzesentwürfen in den Deutschen Bundestag eingebracht. In der Opposition dafür aber in den letzten Jahren keine Mehrheit gefunden. Und deswegen wollen wir in dieser Woche wieder auch und vor allem die Regierungsparteien auffordern, mit uns gemeinsam in dieser Situation jetzt endlich Fakten zu schaffen und auch Mehrheiten zu schaffen, dass wir diese Situation verbessern können.
Sie haben schon gesagt, Mehrheiten. Jetzt hat Merz gesagt, dass er auch in Kauf nimmt oder Merz nimmt auch in Kauf, dass eine Mehrheit für die Anträge mit Stimmen der AfD-Abgeordneten zustande kommt. Ist das für Sie ein Problem?
Wir haben ja in den letzten Jahren viele Anträge im Deutschen Bundestag gestellt. Einige von denen sind auch zugestimmt worden von der AfD. Auch die Regierung hat Anträge gestellt, die Zustimmung erfahren haben von der AfD. Und weil wir eine Position vertreten, die wir für richtig halten und in den Bundestag einbringen wollen, kann die doch plötzlich nicht falsch sein, weil auch andere, die wir nicht mögen, diese Position auch vertreten. Also wir sollten uns davon nicht abschrecken lassen, dass auch diejenigen, die wir für schmuddelig halten, unsere Position unterstützen.
Stimmt, völlig ungewöhnlich ist es nicht, aber man kann schon sagen, dass die offene Kommunikation, die Merz jetzt gewählt hat, dass das schon irgendwie ein Novum ist.
Was neu ist, dass Friedrich Merz quasi seine eigene politische Zukunft mit diesem Thema verknüpft hat. Er hat gesagt, es wird nur dann mit ihm eine Regierung geben, wenn klar ist, dass er auch am ersten Tag im Zweifel das auch durchsetzen wird, entweder mit einem Koalitionsvertrag oder eben indem er seine Richtlinienkompetenz nutzt. Also er verknüpft sein politisches Schicksal auch mit diesem Thema, sodass auch klar ist, ohne dass wir das erreichen, wird Merz auch nicht als Bundeskanzler zur Verfügung stehen.
Also die Brandmauer nicht gefallen?
Die Brandmauer ist nicht gefallen. Wir arbeiten nicht mit der AfD zusammen. Wir kooperieren nicht mit ihnen. Aber dass man eigene Themen, die man für richtig hält, versucht zur Mehrheit zu bringen, das halte ich für richtig.
Kann man sagen, dass diese Brandmauer-Diskussion, die jetzt in den letzten Tagen hochgekocht ist, der CDU schadet? Hätten Sie das so gemacht?
Das weiß ich nicht, ob uns das schadet. Das werden die Wahlergebnisse spätestens am 23. Februar zeigen. Ich finde es aber notwendig, dass wir bei diesem Thema handeln. Ich glaube, das will auch die Mehrheit der Bevölkerung. Ich bin ja zurzeit sehr, sehr viel unterwegs. Und auch schon vor dem Mordfall in Aschaffenburg war doch relativ klar, dass die Menschen diese Form der irregulären Migration, wie wir sie in den letzten Jahren hatten, nicht mehr haben wollen.
Können wir einen Schlussstrich drunter ziehen? Zur Außenpolitik, Haltung Deutschlands zu den USA und Trump. Die USA hat mit Donald Trump jetzt einen Präsidenten gewählt, der durchaus polarisiert. Hätten Sie ihn bevorzugt oder hätten Sie doch eher gesagt, Harris wäre mir lieber gewesen?
Also man muss da ganz klar sagen, Donald Trump wird in seiner America First Politik wahrscheinlich wenig auf unsere nationalen Interessen in Deutschland achten. Deswegen ist er bestimmt für uns in Deutschland kein Gewinn. Ich hätte mir aber auch einen anderen Kandidaten oder eine andere Kandidatin außer diesen beiden vorstellen können, weil offenkundig auch Kamala Harris nicht mehrheitsfähig in den USA war. Sie wurde als schwache Kandidatin angesehen. Das ist aber alles vergossener Milch. Wir müssen jetzt schauen.
Vergossener Wein, glaube ich.
Mir auch das. Wir müssen jetzt darauf schauen, wie wir unsere nationalen und europäischen Interessen auch robust vertreten. Da dürfen wir auch nicht zu zaghaft sein. Trump wird Dinge machen, die problematisch werden. Und da müssen wir idealerweise in Europa gemeinsam drauf reagieren.
Das heißt,
Deutschland muss dabei unbedingt seine eigenen nationalen Interessen innerhalb Europas mit vertreten.
Das heißt, Sie sehen die Beziehung zwischen Deutschland und den USA gefährdet?
Was heißt gefährdet? Wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit Zölle bekommen. Und die USA wird uns möglicherweise unter Druck setzen, auch mit anderen Sanktionsthemen. Aber zur Wahrheit gehört, die USA sind mit Abstand unser größter Außenhandelspartner. Sie sind auch sicherheitspolitisch und geostrategisch ein ganz, ganz wichtiger Partner. Deswegen werden wir bei allen Schwierigkeiten versuchen, kooperativ mit den USA zusammenzuarbeiten. Das dürfen wir aber eben nicht aus einer Position der Schwäche heraus tun, sondern wir müssen darauf achten, dass wir in Europa uns robust aufstellen, unsere eigenen Interessen definieren und auch nach außen artikulieren. Das ist in den letzten Jahren zu wenig passiert. Es gab ja das Sprichwort vom German Vote. Wenn man noch nicht mal die eigenen nationalen Interessen innerhalb Europas definieren kann, kann man als größte Volkswirtschaft auch nicht Europa führen. Das muss sich wieder ändern.
Das heißt, die Präsidentschaft von Trump könnte auch Auswirkungen auf die Wirtschaft von Thüringen haben?
Ganz sicher. Also wir werden es erleben, dass Trump vieles freundlich formuliert durcheinander bringt. Wir erleben das jetzt, er hat die ersten Sanktionen eingesetzt gegen Russland, aber auch schon erste Zölle jetzt erhoben gegen Kolumbien, weil die sich weigern, Flüchtlinge zurückzunehmen. Und ich bin relativ sicher, dass er auch Zölle gegenüber die Europäische Union auch gegen uns in Deutschland erheben wird. Und das wird unsere Thüringer Wirtschaft auch betreffen, weil wir auch mittlerweile in Thüringen nicht wenige Unternehmen haben, die eben auch zum Beispiel in die USA exportieren.
Und was könnte man da machen, um dem entgegenzusteuern, um die Wirtschaft trotzdem stark zu halten?
Also Thüringen allein kann natürlich gegen Zölle nichts machen. Auch wir in Deutschland müssen darauf achten, dass wir das gemeinsam mit Europa tun, uns aufstellen. Und wie gesagt, wir müssen unsere eigenen Interessen erstmal formulieren. Das war in den letzten Jahren nicht der Fall. Dann müssen wir in Deutschland als größte Volkswirtschaft die Führungsrolle in Europa übernehmen, um auch robust unsere eigenen Interessen gegenüber den USA, aber auch gegenüber allen anderen durchzusetzen.
Ein anderer außenpolitischer Schwerpunkt ist der Ukraine-Krieg, der Krieg in der Ukraine. Da geht auch vielen Menschen in Thüringen nahe. Viele hoffen auf ein baldiges Ende. Ist das in Sicht?
Trump hatte ja angekündigt, es soll noch vor seiner Amtszeit enden. Dann hat er gesagt, es soll binnen 24 Stunden zu Ende sein.
Und dann innerhalb von 6 Monaten.
Beides ist jetzt noch nicht eingetreten. Aber auch da ist davon auszugehen, dass Trump wahrscheinlich unvorhergesehener als Biden vielleicht auch eine Politik gegenüber Russland macht. Er hat jetzt angekündigt, weltweit die Ölproduktion massiv zu pushen und voranzutreiben, um die Ölpreise zu senken und Russland volkswirtschaftlich in die Knie zu bringen. Ich glaube, wir müssen in Europa schauen, dass wir sehr, sehr eng beieinander bleiben, dass wir unsere eigenen Sicherheitsinteressen in Europa gemeinsam vertreten. Das wird eine wichtige Aufgabe für die nächsten Monate und Jahre sein.
Welchen Weg sehen Sie denn als den richtigen an, um den Krieg zu beenden?
Also ich glaube, ich war relativ häufig in Russland, ich würde sagen so 10 Mal, auch mit politischen Delegationen und auch in vielen Gesprächen, zuletzt als Wirtschaftsstaatssekretär. Und meine Erfahrung ist mit Russland, dass man nur ernst genommen wird, wenn man sich auf Augenhöhe begegnet. Das heißt, wir müssen schon Russland gegenüber erstens ein Stoppschild setzen und einerseits mit einer eisernen Faust, andererseits aber auch mit einer ausgestreckten Hand auftreten.
Wie macht man das, eine eiserne Faust und ausgestreckte Hand? Wie funktioniert das gleichzeitig?
Wir müssen selber uns in Europa so aufstellen, dass wir so verteidigungsfähig sind, dass wir uns nicht selber verteidigen müssen. Und wir müssen gleichzeitig neben einer robusten militärischen Aufstellung auch dafür sorgen, dass wir unser ganzes Gewicht, das wir in Europa haben, in die Waagschale werfen, um Russland zu drängen, diesen Krieg zu beenden.
Das ist jetzt ein bisschen wenig konkret, machen wir es mal fest. Also Waffenlieferung weiterhin ja.
Selbstverständlich.
Taurus-Lieferung?
Taurus-Lieferung finde ich ein Scheinthema. Egal, ob wir die liefern oder nicht liefern, das ist egal. Wir haben am Anfang über 5000 Helme debattiert, dann haben wir über Marder telefoniert, dann haben wir über Kampfpanzer Leopard diskutiert.
Und jetzt
dann
über Taurus.
Panzerhaubitze 2000. Keines dieser Waffensysteme ist kriegsentscheidend. Entscheidend ist, wie die Ukraine insgesamt unterstützt wird. Und so wie wir aktuell aufgestellt sind, gehört zur Wahrheit dazu, am Ende entscheidet faktisch die USA, ob die Ukraine verteidigungsfähig sind.
Sie haben sich jetzt schön rausgeredet. Sind Sie denn für Taurus-Lieferung?
Das spielt keine Rolle, ob wir den Taurus liefern oder nicht, weil ein einzelnes Waffensystem den Krieg nicht beenden wird. Ich habe nichts gegen eine Taurus-Lieferung, aber das wird nicht die Hoffnung erfüllen, die manche haben. Ich glaube, was wir machen müssen, ist im Europäischen Verbund und abgestimmt mit den NATO-Partnern, also vor allem den USA, uns zu überlegen, wie wir damit umgehen. Wir alleine in Deutschland sollten uns nicht irgendwas herausnehmen, sondern wir sollten es immer abgestimmt mit unseren Partnern tun.
Thema Fachkräftemangel ist eines der größten Herausforderungen für Thüringen. Wie kann man sicherstellen, dass wir genügend qualifizierte Arbeitskräfte bekommen?
Also ich glaube, es gibt 2 Ansätze. Natürlich einerseits die Menschen bei uns im Land. Wir haben aktuell, ich erlebe das als Familienvater von 3 schulpflichtigen Kindern, eine wirklich unschöne Situation an der Schule, dass extrem viel Unterricht ausfällt, das muss besser werden, damit die Kinder, wenn sie die Schule verlassen, die Grundfähigkeit haben, um nachher auch einen ordentlichen Beruf zu lernen, egal ob mit einer Ausbildung oder mit einem Studium. Also da kann man deutlich mehr machen.
Das ist jetzt auch, also in die Bildung investieren quasi.
Ist jetzt genau auch vorgesehen von der neuen Landesregierung.
Genau.
Der neue
Rechnen, Lesen, Schreiben können.
Genau, wir haben jetzt auch endlich mal einen Bildungsminister in Thüringen, der selber von Beruf Lehrer ist. Das ist, glaube ich, kein Schaden. Dann müssen wir Dr. Hischner, genau. Dann müssen wir diejenigen, die schon bei uns sind, etwa als Migranten, auch so gut als möglich integrieren und sicherstellen, dass sie arbeiten können. Ich habe mir gerade letzte Woche ein Unternehmen angeschaut. 30% der Beschäftigten sind ausländischer Herkunft, teilweise aus der Europäischen Union, aber teilweise eben auch jenseits der europäischen Grenzen. Und das müssen wir besser hinbekommen. Diejenigen, die da sind, müssen motiviert werden, arbeiten zu gehen. Das müssen wir besser erreichen, auch mit Sprachbildung und Ähnlichem. Und nicht zuletzt, und das unterscheidet uns, glaube ich, stark von anderen, die sagen, alle Ausländer raus, Remigration. Wir brauchen auch die richtige, die qualifizierte Zuwanderung nach Deutschland. Also auch das wird künftig notwendig sein.
Aber wollen diese Fachkräfte, die gut ausgebildeten Schüler, dann auch hier in Thüringen bleiben? Also schauen wir uns unsere Straßen an, unsere Infrastruktur, vor allem auf ländlichen Raum fehlt's. Wie kann man die auch hier halten?
Also der entscheidende Punkt, warum Menschen hier bleiben, egal ob Inländer oder Ausländer, sind erstens ein attraktiver Job und zweitens ein attraktives Umfeld. So, und deswegen eine gute Wirtschaftspolitik wird dazu führen, dass wir attraktiv sind. Und zweitens, kaum ein Land ist so schön wie Thüringen mit einer so großartigen Geschichte und Kultur. Also ich glaube, auch da sind wir nicht schlecht aufgestellt. Wir müssen
Auf die Schönheit des Landes.
Wir müssen am Ende aber auch einladend gegenüber denjenigen sein, die wir wirklich brauchen. Zuletzt war Thüringen das Land in Deutschland, das am schlechtesten war bei der Anerkennung von ausländischen medizinischen Abschlüssen. Und wir brauchen an den Krankenhäusern, in der Pflege oder auch bei niedergelassenen Ärzten, wir brauchen diejenigen, die da über gute Qualifikationen verfügen. Also gerade Mediziner brauchen wir.
Was ist denn Ihre Wunschkoalition nach der Bundestagswahl? Vielleicht mit dem BSW?
Also ich finde alle Diskussionen über Koalition wenig hilfreich. Wir sollten
aber es wäre ja nur fair, quasi Ihren Wählern zu sagen, mit wem man sich eine Koalition vorstellen könnte.
Wir sollten darauf hinarbeiten, so stark als irgendwie möglich zu werden. Und wir haben jetzt genau noch 4 Wochen Wahlkampf. Ich glaube, das sind auch 4 Wochen, die viel volatiler sind, als wir das aus vergangenen Jahren und Jahrzehnten kannten. Stichpunkt Trump. Und wenn Sie mich schon festnageln wollen, würde ich sagen, das Einzige, was ich Ihnen ziemlich sicher in Aussicht stellen kann, ist, dass wir notfalls mit der CSU regieren.
Auch schon mal ein Punkt. Können wir trotzdem noch kurz beim BSW bleiben? Wie halten Sie die Koalition hier in Thüringen? Was halten Sie vom BSW?
Also wir haben ja in Thüringen festgestellt, dass das Thüringer BSW völlig anders sich aufstellt als das BSW auf Bundesebene. Das hat natürlich auch was mit den handelnden Personen zu tun. Und wenn Sarah Wagenknecht im Kreis springt, wenn ihre Thüringer Truppenteile gegen ihren Willen sich mit uns auf eine Regierungsvereinbarung verständigt, dann ist das vielleicht eher ein positives Signal. Ich höre von allen Verhandlungsgruppen, die Koalitionsgespräche begleitet haben, die in den Verhandlungsrunden saßen, dass die Thüringer Vertreter des BSW sehr pragmatisch waren und dass wir in weiten Teilen unsere CDU-Position jetzt bei der Regierungsbildung durchsetzen konnten. Also ich bin da für Thüringen sehr optimistisch aufgestellt.
Aber auf Bundesebene kein Thema, das BSW?
Auf Bundesebene ist es völlig ausgeschlossen. Das liegt einerseits an den Inhalten, die dort vertreten, aber auch und vor allem an den handelnden Personen. Ich sehe diesen Pragmatismus bei den Leuten dort 0,0. Und außenpolitisch sind wir weiter auseinander, als man sich das vorstellen könnte.
Jetzt können Sie noch ein bisschen Werbung für sich machen. Was sind die wichtigsten 3 Dinge, die Sie jetzt in den nächsten Jahren erreichen wollen?
Also Punkt Nummer 1, am wichtigsten aus meiner Sicht eine gute Wirtschaftspolitik, damit
wir gehört haben heute
vernünftig
schon
vorangeht, eine pragmatische Wirtschafts- und Energiepolitik, eine pragmatische Klimaschutzpolitik. Wir brauchen eine gute Sicherheitspolitik, eine vernünftige Migrationspolitik und wir brauchen einen gerechten Sozialstaat. Und das alles mit Vernunft, mit Pragmatismus, aber auch mit Anstand.
Schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Herr Hirte.
Sehr gern, Frau Vogel.